Ja, liebe Gemeinde, ich weiß nicht genau, ob ihr wie kräftig ihr mitgesungen habt. Ich höre euch hier ganz wenig. Bei der Willow Creek Konferenz, da ging das dann so, dass sie dann das Mikro in die Menge gehalten hätten, als hätte das was gebracht. Aber es war nur ein Symbol. Jetzt singen wir ohne Mikro und ihr umso kräftiger. Ich habe bei dieser Konferenz einige Bekannte wieder getroffen. Die habe ich vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen. Und wo wir uns unterhalten, sprechen wir über Freunde aus Bonn, aus der Jugendzeit damals, schon ein paar Takte her. Und dann fällt so die Bemerkung, ja, der ist nicht mehr gläubig. Das ging mir nach. Wie passiert das, dass Menschen auf einmal ihren Glauben verlieren? Wie passiert das? Dann höre ich von einem anderen Ehepaar. Ich frage, wie geht's denen denn? Oh, die sind nicht mehr verheiratet. Das hat mich genauso getroffen. Beide aus meiner Jugendgruppe, die sind nicht mehr verheiratet. Wie passiert das, dass Menschen sich auf einmal nicht mehr verstehen und trennen? Wir merken, es geht in beiden Fällen um Beziehung. Wie passiert das, dass Menschen, die jahrzehntelang im Glauben leben, auf einmal sich davon komplett abwenden? Dieses Thema hat mich beschäftigt. Im Glauben bleiben oder gläubig bleiben. Am letzten Sonntag haben wir darüber nachgedacht, wie Gottes Reich wächst. Wir beten im Vater unser, dein Reich komme. Und wir haben an diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, festgestellt, Gottes Reich, es wächst eigentlich von selbst. Es wächst, ohne dass wir mitunter großartig Einfluss darauf nehmen können. Das Entscheidende kommt nicht von uns. Wie ist es mit dem Glauben? Ist das vielleicht ein persönlicher Verdienst, ja vielleicht sogar eine persönliche Leistung, dass Menschen stark sind im Glauben und andere so? Ich möchte mit euch einen Text anschauen, den finden wir in der Apostelgeschichte. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt und mit den neuen Medien, dürft ihr ausnahmsweise auch eure Handys anmachen, wenn ihr die Bibel da gespeichert habt, und schlagt die Apostelgeschichte auf. Kapitel 14, die Verse 20b, das heißt den zweiten Teil von Vers 20 bis Vers 28. Da lesen wir, am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Er, das ist Paulus. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und unterwiesen viele. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie glaubten. Und sie zogen durch Pisidien und kamen nach Pamphylien und sagten das Wort in Perge und zogen hinab nach Attalia. Von da fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie nun ausgerichtet hatten. Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Liebe Gemeinde, auf der ersten Missionsreise des Apostel Paulus waren in Zypern und in Kleinasien zahlreiche Menschen zum Glauben gekommen. Überall, wie zum Beispiel in Paphos, Antiochia, Ikonien und Lystra, entstanden neue christliche Gemeinden. Doch Paulus und Barnabas, die Missionare dieser ersten Stunde, die wussten genau, zum Glauben kommen, das ist das eine. Und im Glauben bleiben, das ist das andere. Und darum besuchten sie auf dem Rückweg ihrer Missionsreise, also zurück nach Jerusalem, noch einmal jeder einzelnen der neu gegründeten Gemeinden. Wir lesen, sie stärkten die Menschen, die gerade zum Glauben gekommen waren, und sie ermutigten sie, im Glauben zu bleiben. Außerdem setzten sie Älteste ein. Das haben wir hier in Torrevieja gerade vor uns mit den Ältesten und wird in diesem Jahr noch passieren. Wir haben in rund einer Woche eine Gemeindeversammlung, dort wird dieses Thema zur Sprache kommen. Im Glauben bleiben oder gläubig bleiben. Was braucht es dazu? Was ist dazu wichtig? Vielleicht schaut ihr zurück auf euer Glaubensleben, euer Leben in der Nachfolge, das irgendwann in der Stunde X begann, wo ihr für euch verstanden habt, Christus, er ist für mich am Kreuz gestorben. Christus, das ist nicht irgendwie nur der Stifter einer Religion und bleibt anonym, sondern er will persönlich mit mir eine Beziehung. Und ihr habt dazu Ja gesagt. Und ab da begann der Weg der Nachfolge. Ab da habt ihr euer Leben unter seine Direktion gestellt. Ab diesem Tag habt ihr euch verändert. Ab diesem Tag hat Gottes Geist in euch gewirkt. Und vielleicht gab es da aber auch den einen oder anderen Absturz. Ich schaue auf mein Leben zurück. Bei mir war dieser Tag X, da war ich noch ein Kind. Ich werde nicht vergessen, diese besondere Veranstaltung, diesen Kindergottesdienst, wo ich genau merkte, du bist dran. Gott möchte, dass du in deinem Leben etwas änderst. Was kann man als Kind ändern, großartig? Nun, die Bibel macht klar, und ich war überrascht, bei unserem letzten Teenie-Kreis war das überhaupt kein Zweifel. Man merkt, der Humanismus ist hier in Spanien nicht so stark in den Schulen. Der Mensch ist nicht gut in der Tiefe seines Herzens. Das musste ich keinem der Teenies erklären. Sondern er ist böse. Das wusste ich auch. Und ich habe eine ganz klare Umkehr geschafft und gemacht. Nun muss man nicht glauben, dass seit diesem Zeitpunkt es einfach nur, wie wir da gesungen haben, das Leben gleicht nun einem Sonnentag. Oh nein, als ich Teenie war, war das kein Sonntag. Nicht für mich als Gläubigen, nicht für meine Eltern, sondern meine Teenie-Zeit war für meine Eltern, glaube ich, sehr schwer. Ich habe da so dumpfe Erinnerungen, kam nicht gut. Auch glaubensmäßig war ich ein Rebell geworden. Das, was ich in der Gemeinde damals mitbekam, das passte überhaupt nicht und war Öl im Grunde auf meinem Feuer. Ich habe gesagt, so sind die Christen, damit will ich nichts zu tun haben. Trotzdem weiß ich, dass Gott mich nie losgelassen hat. Und so mit 15, 16, irgendwann kam eine neue Wendung. Und wieder merkte ich, dass Gott seine Hand auf mein Herz legt und ich wusste, ich bin gemeint. Und ich habe zurückgefunden. Was war der Grund? Wie passiert das, dass einige zurückfinden und andere nicht? Wie geschieht es, dass Menschen im Glauben bleiben und solche Abstürze überhaupt nie kennen? Dieser Text erlehrt uns im Grunde drei Punkte und ich möchte einen vierten im Grunde hinzufügen. Das erste ist, wir lesen, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben. Wenn wir hier ermahnen lesen, dann meint das überhaupt nicht diesen Zeigefinger. Viel besser würden wir übersetzen mit ermutigen. Ihr Lieben, das brauchen wir. Diese Ermutigung ist so wichtig. Keineswegs war dieser Absturz in meiner Zeit als Teenager der letzte, sondern es gab immer wieder Dürrezeiten in meinem Glaubensleben. Zeiten, wo ich das Reden Gottes nicht vernommen habe. Zeiten, wo ich die Bibel aufgeschlagen habe und wieder zugemacht habe, ohne profitiert zu haben von dieser Lektüre. Zeiten, wo ich Gottes Willen gesucht, nicht gefunden und im Grunde aufgegeben hatte. Das Wort, was hier im Urtext für ermahnen steht, könnte man auch mit stärken übersetzen. Und das Bild, was hier dahinter steht für mich, hat mit befestigen zu tun. Stellt euch vor, ihr pflanzt einen Baum. Diesen Baum pflanzt ihr in die Erde, ihr macht das Erdreich locker. Und wer sich auskennt, der weiß, diesen dünnen Baum, diesen jungen Baum könnt ihr nicht alleine stehen lassen. Ihr bindet ihn an einen Pfosten an, den ihr tief in die Erde rammt. Dieser Pfosten, das heißt ermutigen, stärken, befestigen. Dieser neu gepflanzte Baum, er wird manchmal sogar mit einem Holzgerüst umgeben. Und nur so kann er den Stürmen der Zeit trotzen, bis er tiefe Wurzeln hat. Und dann braucht er das Holz nicht mehr. So brauchen wir etwas außerhalb von uns, an dem wir uns festhalten können. Diese Ermutigung, dieser Pfosten, dieses Gerüst, das ist die Gemeinschaft der Christen. Wir brauchen die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, die uns ermutigen. Ganz persönlich. Oder an einem Gottesdienst wie diesem. Um im Glauben zu bleiben, ist es wichtig, eingebunden zu sein in eine christliche Gemeinde. Denn Gemeinde ist der Ort, wo Ermutigung und Ermahnung, wo Korrektur oder auch Zurechtweisung erfolgen. In der Gemeinschaft muss man Platz sein, um Ermutigung zu erfahren oder auch um andere zu ermutigen. Paulus sagt: Ich ermutige euch. Und er meint, indem ich Gottes Wort verkündige. An den Zusagen Gottes und an seinem Versprechen, an dem kann ich mich festhalten, wie an einem Pfosten, der einen jungen Baum stützt. Paulus und Barnabas setzten Älteste ein in der Gemeinde. Auch das war Ermutigung für diese Gemeinde. Sie gaben der Gemeinde eine Struktur. Nicht länger war die Last auf den Schultern eines Einzelnen. Und wenn wir Gemeinde richtig verstehen vom Neuen Testament her, dann ist Gemeinde nie in der Struktur einer Pyramide, wo der Pastor oben steht und darunter irgendwann Diakone und schließlich der Rest. Nein, Gemeinde ist eher, wenn überhaupt, ein Pyramidenstumpf. Er wird geleitet von Ältesten. Und der Pastor ist einer von ihnen. In der Gemeinde sollte es Leiter geben, die Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass die Gemeinde in Gottes Wort unterwiesen, gestärkt und ermutigt wird. Sich ermutigen lassen. Ihr Lieben, um im Glauben zu bleiben, braucht es Ermutigung. Jeder braucht sie. Jeder hat einmal diese Phase, wo es ein bisschen wackelig ist. Wo der Sturm des Lebens ganz schön rüttelt. Und dann ist es gut, wenn es dieses Holzgerüst gibt. Dann ist es gut, wenn du Gottes Wort aufschlagen kannst und merkst, es gibt dir Halt. Dann ist es gut, wenn du Brüder und Schwestern in deiner Umgebung hast, wenn du in einer Gemeinde eingebunden bist, wo du weißt, hier kann ich mich auch einmal anlehnen, wenn die eigenen Wurzeln nicht halten. Hier kannst du kommen und sagen, bitte bete für mich, weil ich kann im Moment nicht beten. und die Gemeinde wird für dich beten. Und sie wird dich tragen in der Zeit, wo deine eigenen geistlichen Wurzeln nicht ausreichen. Das erste war, um gläubig zu bleiben, braucht es Ermutigung. Ich bin überzeugt, dass die Person, von der ich gehört habe und was mich so getroffen hat, dass sie im Glauben nicht geblieben ist, ihr fehlte dieser erste Punkt. Die Menschen, die sie ermutigen sollten, waren in diesem Moment nicht da. Oder dieser Mensch war nicht in der Lage oder bereit, Ermutigung anzunehmen. Es gehört nämlich beides dazu. Die einen, sie müssen ermutigen, und der andere muss bereit sein zu sagen, ja, ich gebe zu, ich hänge im Moment durch und ich brauche die Ermutigung und ich nehme sie auch an. Ein zweites. Paulus sagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Nun, wenn wir an den letzten Sonntag denken und die Predigt, da klang das so easy, so leicht, Gottes Reich wächst von alleine. Der Bauer, er hat gesät und dann geht er schlafen und wacht auf und freut sich, wenn die Saat aufgeht. Das stimmt, denn Gott, er wirkt das Wachsen. Aber manchmal ist die Saat dann aufgegangen und es gibt Schwierigkeiten. Und viele haben ein völlig falsches Bild von dem Weg des Glaubens. Manche meinen, dass uns durch den Glauben an Christus ein angenehmes und bequemes Leben ermöglicht wird. So, als ob der Glaube der Hilfsmotor meines Lebens wäre. Diejenigen, die auf zwei Rädern unterwegs sind, so, die sind manchmal überrascht, wie auf einmal ein anderer auf seinem Fahrrad so an ihn vorbeischießt. Und ihr denkt, das gibt's doch nicht. Der war deutlich älter als ich. Es geht bergauf und er ist trotzdem schneller. Und wenn ihr genau hingucken konntet, dann habt ihr gemerkt, der hat wohl getreten. Aber er hatte eine Batterie an Bord. Praktisch ein Hilfsmotor, ein Elektrofahrrad. Und manche glauben, der Hilfsmotor in meinem Leben ist der Glaube. Sie denken, ich trete wie alle anderen in die Pedale und fahre, wohin ich will, aber ich habe Unterstützung. Alles geht leichter. Selbst bergiges Gelände ist kein Problem. Doch jetzt werden wir eines anderen belehrt. Sicher gibt mir der Glaube an Jesus Christus Kraft, Freude und Unterstützung. Gar keine Frage. Aber das andere gilt ebenso. Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, müssen mit Gegenwind rechnen. Und aufgrund eigener Erfahrung weisen Paulus und Barnabas die Leute, die noch ganz jung im Glauben sind, genau darauf hin. Jesus Nachfolge ist zugleich immer auch Leidensnachfolge. Jesus sagt, der Weg ist eng, auf dem mir die Leute nachfolgen. Und hier finden wir im Urtext ein Wort, das im Deutschen mit Bedrängnis übersetzt wird. Aber man könnte es eben auch mit dieser Enge übersetzen. Die Apostel haben es genauso erlebt. In diesem Antiochia, von dem wir gelesen haben, da erlebten sie Neid, Widerspruch, Lästerung und man hat hinter ihrem Rücken gegen sie gehetzt. In der Stadt Ikonien spaltete sich die gesamte Stadt und es kam zum Aufruhr. Die Apostel, sie wurden mit Steinen beworfen und mussten fliehen. In Lystra wurde Paulus gesteinigt und blieb wie tot liegen. Es war ein Wunder, dass er überlebte. Aber eigenartigerweise waren Verfolgung auch immer mit Segen verbunden. Die Apostel verließen die Städte, in denen sie verfolgt wurden. Sie wurden vertrieben und am neuen Ort predigten sie wieder und es kamen wieder Menschen zum Glauben. Sie erlebten in der Verfolgung nicht Niedergeschlagenheit, nicht Entmutigung, nicht Depression. Sie hörten vielmehr, im 13. Kapitel lesen wir das, die Jünger wurden aber erfüllt von Freude und Heiligem Geist. In der Begegnung mit Christen in Verfolgungssituationen merken wir heute genau das Gleiche. Häufig habe ich gelesen und auf dieser Konferenz war Open Doors auch vertreten. Da konnte man es lesen, bitte betet nicht in erster Linie darum, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet vor allem darum, dass wir im Glauben stark bleiben und dass auch unser Zeugnis stark ist, damit andere zum Glauben an Christus finden, sich ermutigen lassen, so bleiben wir gläubig. Das zweite ist, stell dich auf Druck ein. Rechne mit Widerstand. Dass es Widerstand oder gar Verfolgung gibt, ist nicht die Ausnahme, sondern der Normalzustand. Ein drittes. Wir lesen, sie beteten und fasteten und befahlen sich dem Herrn, an den sie glaubten. Eine ganz große Stärkung, um im Glauben zu bleiben, um gläubig zu bleiben, ist das gemeinsame Gebet. Es ist ein bisschen verloren gegangen. Und wir hier in der Gemeinde ringen irgendwie darum, dass wir eine Zeit des Gebets finden, auch durch die Woche, wo sich Menschen treffen. Es gab private Initiativen, wir laden dazu ein. 17:45 ungefähr hier im Seitenschiff stehen immer einige zusammen, die in besonderer Weise für diesen Gottesdienst beten. Aber wenn du merkst, du hast Schwierigkeiten, der Gegenwind wird heftig, such das gemeinsame Gebet. Nicht, dass Gott dein Gebet alleine in deiner stillen Kämmerlein nicht hört. Oh doch, das hört er auch. Aber du wirst merken, dass es eine besondere Kraft gibt, wenn du gemeinsam mit anderen betest und dich dem Herrn anbefiehlst. Wir lesen, dass sie im Gebet alles dem Herrn hingelegt haben und sie befehlen sich ihm an und sie übergeben ihm die Verantwortung für ihr Leben. Das Gebet hilft, gemeinsam wegzusehen von der eigenen Situation und hinzuschauen auf das Ziel. Bedrängnisse, Widerstand ist nie das Letzte. Das Ziel ist immer das Reich Gottes. Und diese Bedrängnisse sind eigentlich immer nur die Begleitumstände auf diesem Weg. Wir haben einen, der uns vorangeht. Wir haben einen, der uns dahin bringt. Die Offenbarung des Johannes an die ersten Gemeinden, sie wurde in der Verfolgung geschrieben. Johannes, er war im Exil, man hat ihn verbannt. Man hat ihn von seiner Gemeinde getrennt. Als Christen gehören wir zu Christus. Und Johannes schreibt, überwinde, halte durch. Er ist das Ziel und er bringt dich auch ans Ziel. Jesus sagt, ihr braucht euch nicht vor denen zu fürchten, die den Leib zwar töten, aber die Seele nicht töten können. Wir leben in einer Zeit, wo Verfolgung stark geworden ist. Wir hier in Spanien merken das überhaupt nicht. Im Gegenteil, diese Kirche gehört uns nicht. Vermutlich gehört sie der Stadt Torrevieja. Doch wir sind seit mehr als einem Jahrzehnt und seit mehr als 3 Jahrzehnten sind Christen jeglicher Couleur hier willkommen. Nein, wir erleben diese Art von Verfolgung hier an der Costa Blanca gar nicht. Auch nicht in Deutschland. Verfolgung in dieser Zeit, Widerstand in diesen Tagen kommt viel subtiler. Gegenwind kommt auf ganz andere Art und Weise. Manchmal sind es Lebensumstände, wo Menschen auf einmal sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr an den Gott glauben, der von seinem Wesen her ein liebevoller Gott ist. Und sie stürzen ab, wie wenn einem Heißluftballon die Puste ausgeht. Ich möchte noch einen zweiten Text lesen. Wir finden im 2. Korintherbrief, dem 4. Kapitel, im 7. Vers. Paulus schreibt an diese chaotische Gemeinde in Korinth in seinem 2. Brief: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Den Schatz, den Gott gibt, nochmal zurück bitte, in irdenen Gefäßen. Was sind irdene Gefäße? Gefäße aus Ton sind irdene Gefäße. In der damaligen Zeit war das Alltagsgeschirr. Nicht das gute Servie, was man sonntags auf den Tisch stellt. Das war einfach gebrannter Ton. Er war billig und er war zerbrechlich. Paulus sagt, Gott gibt seinen Schatz, das ist der Glaube, das ist das Evangelium, das sind die Gaben, die Gott gibt und das ist Gottes Geist, den gibt er uns. Der sagt, wie ihr seid, irdene Gefäße, zerbrechlich. Und das genau passiert. Dass dieses Gefäß nämlich zerbricht, da, wo die Lebensumstände, wo das, was wir mit anderen Menschen erleben, häufig mit Christen erleben, unseren Glauben in die Knie zwingt. Aber nicht zum Gebet in die Knie, sondern in die Knie zwingt im übertragenen Sinne. Dass er nämlich kaputt geht. Dieses Gefäß, dieses Glaubensgefäß, es zerbricht und es bleiben Scherben. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz, den Schatz des Glaubens in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir verstehen, warum hält Glaube? Weil er von Gott ist, nicht von uns. Nicht in metallenen Gefäßen, die von selbst halten würden. Jetzt kommt die nächste Folie. Und ihr fragt euch, was ist das? Ich wusste davon auch nicht. Bei dieser Willow Creek Konferenz in einem Vortrag habe ich davon gelernt. Das ist Kintsugi. Alles klar? Kintsugi heißt, ist japanisch. Ich kann kein Japanisch. Es ist eine japanische Kunst und sie sagt, mit Gold flicken, reparieren, mit Gold. Schaut euch dieses Gefäß einmal genau an. Merkt ihr, das war früher Ton, gebrannter Ton. Dann ist er zerbrochen und jemand hat ihn repariert. Und wie hat er ihn repariert? Er hat ihn repariert, indem er eine besondere Masse hergestellt hat, in die Goldstaub eingeblasen wurde. Diese Masse wurde mit Gold gemischt und dieses Gold ist praktisch der Kitt zwischen den Scherben. Auf dem nächsten Bild sieht man es noch besser. Ein Blick von oben auf diesen Teller. Er ist zerbrochen gewesen. Und mit Goldstaub, mit dieser Masse, wurde er zusammengehalten. Paulus sagt, wir haben einen Schatz. Den Schatz des Glaubens, den haben wir in zerbrechlichen Gefäßen. Warum hält dieses zerbrechliche Gefäß trotzdem? Weil der Allmächtige uns zusammenhält. Weil er die Scherben zusammenhält. Es ist nicht unsere eigene Kraft. Es muss etwas Kostbares dazukommen, was unsere Scherben mitunter wieder flicken kann. Da, wo unser Gefäß des Glaubens zerbrochen ist, da, wo wir eben nicht am Glauben bleiben konnten, da, wo die Umstände, wo die Erfahrungen, die wir vielleicht mit anderen Christen oder sonst wie gemacht haben, uns verzweifeln lassen und wir sagen, ich kann nicht mehr. Da brauchst du Ermutigung. Liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Gottesdienstbesucher, Ermutigung ist das Erste. Ermutigung ist wie dieser Kitt, dieser Goldene. Denn hier werden Menschen mit dir reden und dich nicht ermutigen mit Worten, hey, das wird schon wieder, reg dich erstmal ab. Sie werden dich anders ermutigen. Sie werden dir sagen, dass Gott dein Leben in seiner Hand hält und dass er die Kontrolle über deinem Leben nicht verloren hat. Und auch wenn du es jetzt nicht siehst, bleib dran, gib nicht auf. Und sie werden dir sagen, es ist nicht ungewöhnlich, dass du Widerstand erlebst. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Mächte dich angreifen und deinen Glauben kaputt machen wollen. Es ist der Normalzustand. Und sie werden dir ein Drittes sagen, lass uns miteinander beten. Und ich will für dich beten. Und auch dieses Gebet ist wie Kitt, der die Scherben wieder zusammenfügt. Möge Gott Gnade geben, dass es uns genauso geht, da wo es Scherben gegeben hat, dass sie zusammengefügt werden können. Da, wo du deinen Bruder und deine Schwester siehst, in Schwierigkeiten siehst, dann weißt du, nicht der Pastor allein hat diese Aufgabe, sondern es ist genauso deine, mit ihm zu beten, ihn zu ermutigen, ihn zu stärken, für ihn dieser Flock zu sein, der neben ihm steht, an den er sich temporär einmal anlehnen kann. Amen. Amen. Amen.